Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Ideequadrat-Podcasts, ich freue mich, euch zur zweiten Staffel der Interviewreihe begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Hendrik Epe und ich spreche in diesem Podcast mit spannenden Menschen, nicht nur aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, aber ja, das ist schon der Fokus davon, zu Fragen zeitgemäßer Organisationsentwicklung, zu Führung, zu Management und zu dem, was New Work für soziale Organisationen bedeuten kann. In der heutigen Episode spreche ich mit Dr. Christian Geier, der ist geschäftsführender Vorstand des Bathildisheims in der Nähe von Kassel oder Nordhessen oder besser Waldeck, wie er selber sagt, zu dem Thema kollegiale Führung. Denn da begibt sich das Bathildisheim gerade hin auf diesen Weg zur kollegialen Führung, ein hochgradig spannendes Thema. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören des Podcasts, wünsche euch ganz viel Spaß auch bei dieser zweiten Staffel und will euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei Christian Geier. Ja, ich freue mich, Christian Geier, Dr. Christian Geier, in der ersten Episode von Staffel 2 des Ideequadrat Podcast interviewen zu dürfen. Christian Geier ist Geschäftsführer, wenn ich das richtig gelesen habe, vom Bathildisheim. Was das genau ist und wer er genau ist, das darf er uns jetzt selber vorstellen. Lieber Herr Geier, ganz herzlich willkommen. Vielleicht mit einem kurzen Anfang dabei, wer sind Sie? Und dann vielleicht darauf einzugehen, was ist das Bathildisheim eigentlich?
Gerne. Vielen Dank für die Einladung, Herr Epe. Hat mich sehr gefreut, dass Sie Interesse haben an unserer Entwicklung im Hinblick auf kollegiale Führung. Ja, wer bin ich? Ich bin 43 Jahre alt, Familienvater und wohne hier in Bad Arolsen, das ist in Nordhessen, westlich von Kassel, an der Grenze zu NRW und auch Niedersachsen ist nicht weit, aber noch in Hessen. Ich habe evangelische Theologie und Erziehungswissenschaften studiert und wurde in Diakoniewissenschaft promoviert. Das ist ein kleines Orchideenfach. Sie können es auch übersetzen mit konfessioneller Sozialwirtschaft, mit der ich mich da auseinandergesetzt habe. Ja, ich bin seit 2013 im Januar fachlicher Vorstand, also geschäftsführender Vorstand des Bathildisheims. Wir sind ein eingetragener Verein mit über 100-jähriger Tradition hier im Norden Hessens, wobei man, wenn man hier die Mitbürgerin fragt, nie von Nordhessen sprechen würde, sondern immer von Waldeck. Okay. Das ist das ehemalige Fürstentum und noch heute wohnt in unserem großen barocken Residenzschloss die fürstliche Familie. Das ist also sehr prägend auch für das Bathildisheim. Okay. Denn Bathildis ist ein Vorname und zwar der Vorname der Fürstin Bathildis, die vor über 100 Jahren die Gründung unseres Vereins unterstützt hat und bis heute als Namenspatronin uns begleitet. Insofern kommt unser etwas umständlicher Name zustande, Bathildis und dann Heim noch dabei. Wir sind ein diakonisches Sozialunternehmen mit im Grunde vier Schwerpunkten. Wir haben vielfältige Förderschulangebote mit der Karl-Preising-Schule hier im Norden Hessens. Wir sind Träger des Berufsbildungswerkes Nordhessen. Und wir haben Wohnangebote für Kinder, Jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung, sowohl in besonderen Wohnformen, das hieß früher mal stationär, jetzt besondere Wohnformen. Aber natürlich auch im ambulanten Bereich begleiten wir Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit. Und wir haben den Bereich Arbeit, Teilhabe am Arbeitsleben mit den Bathildisheimer Werkstätten. Wir betreuen gut 1200 Menschen mit Behinderung hier in der Region und beschäftigen 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darin sind auch unsere beiden Tochterunternehmen eingebunden, die nochmal im Bereich der Schulbegleitung und in einem Integrationsbetrieb arbeiten.
Mhm. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich finde, also da schon ganz viele Aspekte sehr spannend, weil man könnte sofort bei dem Fürstentum und der Führung ansetzen. Ich finde aber nochmal irgendwie so einen kurzen Schritt zurück. Was ich immer spannend finde, ist, dass wenn wir über soziale Einrichtungen oder soziale Organisationen reden, die Dimensionen oftmals gar nicht bekannt sind, die da dahinter stehen. Also das, was man in der Presse liest, sind oftmals irgendwelche mittelständischen Unternehmen oder auch vor allen Dingen Konzerne oder Großunternehmen. Aber ja, also Sie haben auch 900 Mitarbeiter. Das ist ja jetzt kein kleines Ding oder kleiner Verein, der da halt irgendwie unterwegs ist, sondern ein echtes Unternehmen, was da dahinter steht, um sich einfach wirklich nochmal so diese Dimensionen zu verdeutlichen.
Ja, das ist in der Tat so. Also wir sind organisiert als eingetragener Verein. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir ein sozialwirtschaftliches Unternehmen sind, das also Führung und Organisation eine wichtige Aufgabe ist, weil sich so ein komplexes Gebilde, wie wir das darstellen, auch mit diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern, ohne professionelles Management auch nicht überlebensfähig wäre.
Ja, genau. Also, und dann eben das, was Sie schon angesprochen haben, diese Komplexität oftmals ja noch höher ist, als das in, sagen wir mal, klassisch privatwirtschaftlichen Unternehmen ist, weil Sie haben angesprochen, 4 Förderschulen, dieser Berufsbildungsaspekt, stationäres, ambulantes Wohnen, was ja eigentlich wiederum eigene Organisationen sind innerhalb des Vereins, ja, die dann halt wiederum da angepasst werden müssen. Ich finde immer, man kommt relativ schnell auf dieses Bild von Netzwerkorganisationen, wenn man über die sozialen Träger spricht.
Das ist ein gutes Bild. Wir sind letztlich als Bad Hildesheim ein Netzwerk verschiedener Organisationseinheiten. Die sind bei uns rechtlich unselbstständig, aber arbeiten alle mit eigenen Logiken. Die haben eigene Rahmenbedingungen gesetzlicher Art und auch Finanzierungsbedingungen, die sich unterscheiden. Und wir vernetzen die innerhalb des Bad Hildesheims als Gesamtorganisation, müssen aber mit sehr viel mit einer sehr breiten Gruppe von Stakeholdern arbeiten und auch mit sehr unterschiedlichen Erwartungen aus der Umwelt, mit der wir da konfrontiert sind. Wir haben sehr unterschiedliche, wenn Sie betriebswirtschaftlich sagen wollen, Kundengruppen oder Gruppen von Nutzerinnen und Nutzer unserer sozialen Dienstleistungen. Das macht es anspruchsvoll, aber auch spannend und herausfordernd.
Ja, ich finde es immer nur so, da war mal lustig darüber, dass in der Wirtschaft gerade diese Thema Komplexität, Komplexitätsgestaltung und so weiter so hoch gehypt werden, wo man irgendwie sagen kann, oh, jetzt Thema digitale Transformation und so weiter. Wenn man sich unsere Organisationen in diesem Kontext anguckt, dann sind wir damit schon die ganze Zeit konfrontiert, weil einfach die Komplexität dahinter, auf der einen Seite Arbeit mit Menschen, dann die entsprechend von Ihnen auch angesprochenen Organisationsstrukturen schon immer diese Komplexität abgebildet haben. Ja, also wir uns dann eigentlich eher als, sagen wir mal, Komplexitätsprofis sozusagen verstehen könnten. Ja,
wir könnten das. Wir haben das, so meine These, noch gar nicht richtig wahrgenommen, dass wir uns damit schon immer auseinandersetzen mussten, weil unsere Dienstleistung, wie Sie richtig sagen, im Kern schon komplex ist, weil eine soziale Dienstleistung ja immer in dem Moment erbracht wird, wenn Menschen miteinander interagieren. Da ist nicht die eine Dienstleistung genauso wie die andere Dienstleistung, weil die Menschen, die da aufeinandertreffen, unterschiedlich sind. Und in so einer Organisation wie Bad Hildesheim natürlich auch eine sehr unterschiedliche Fachlichkeit gefragt ist in den unterschiedlichen Handlungsfeldern. Zugleich sind wir genauso konfrontiert von den gesellschaftlichen oder mit den gesellschaftlichen Trends. Einen haben Sie gerade angesprochen, Digitalisierung. Das ist auch ein disruptives Moment in unserer Arbeit und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Also wir haben in der Tat mindestens die Komplexität, die andere Branchen haben, plus die das Soziale dann nochmal in sich mitbringt.
Ja, exakt. Ja, also das sich nochmal bewusst zu machen, finde ich immer irgendwie relevant dabei, um so ein Bild davon zu bekommen, über was spricht man denn da eigentlich? Den Switch zur kollegialen Führung, der kommt für mich oder liegt für mich in Anführungsstrichen eigentlich auch wieder auf der Hand. Sie haben diese eine Besonderheit genannt, sozialer Dienstleistungen, die sozusagen in der Interaktion mit dem Klienten, mit der Klientin entstehen. Daraus resultiert ja auch, dass die Wertschöpfung der Organisation, also das, was die Organisation in Anführungsstrichen produziert oder wie auch immer man das nennt, auch direkt sozusagen in der Interaktion des Mitarbeiters mit dem Klienten passiert. Also wenn jemand Verantwortung für das hat, was er da tut, dann sind es ja sozusagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt an der Basis. Und wenn ich dieses System kollegiale Führung richtig verstanden habe, da kommen wir jetzt gleich noch dazu, was das denn eigentlich genau ist, dann geht es ja auch darum, ja, also die Verantwortung sozusagen dahin auch zu legen, wo die Wertschöpfung stattfindet.
Das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Es ist ein totaler Paradigmenwechsel, was die Führungsrichtung betrifft. Also klassische Führung in den unterschiedlichsten Spielarten läuft top-down. Das ist ein Prinzip von oben nach unten. Sinnbild dafür ist das Organigramm. Das ist letztlich, zeigt es eine Pyramide. Oben an der Spitze stehen wenige. Und nach unten hin wird es breiter und geführt wird von oben nach unten. Klassisches hierarchisches Top-Down-Modell. Kollegiale Führung verändert diese Logik komplett und sagt, die Führung kommt vom Außen ins Innere. Dahinter steckt eine Vorstellung von konzentrischen Kreisen, in denen man sich organisiert. Also nicht nur ein Organigramm auf die Seite gelegt und die Ecken ein bisschen abgerundet und daraus wird dann ein Kreis, sondern wirklich eine ganz andere Organisationstechnologie, die dann da dahinter steht. Und dann kommt von den wertschöpfenden Bereichen, die in der äußersten Umlaufbahn sind, also da, wo tatsächlich die soziale Dienstleistung erbracht wird in der Interaktion, kommt die Führung in den Kern der Organisation und die sagen eben, was sie brauchen. Und die nicht direkt wertschöpfend sind, die stehen als Dienstleister zur Verfügung, um die soziale Dienstleistung oder eben andere Dienstleistungen gut erbringen zu können. Und das ist so die grundlegend andere Führungslogik, die da erstmal hintersteht.
Ja, ich finde es total spannend, weil ich mache das in einigen Workshops so eben zum Thema Organisationsentwicklung, wo ich den Leuten sage, malt mal eure Organisation auf. Also wie würdet ihr eure, dann geht sofort, ja, soll ich jetzt ein Organigramm malen oder was soll ich jetzt malen? Nee, einfach das, was sozusagen gefühlt ist. Und es kommt immer mindestens bei einem Teilnehmer, Teilnehmerin oder bei mehreren dieses Bild dabei raus. Also quasi, ja, dieser Kreis, wo dann in der Mitte eigentlich entweder ja, die Kundinnen, Kunden, Klientinnen, Klienten sitzen. Das ist ja auch so eine Möglichkeit, ja, also von da aus zu denken. Oder eben die Klientinnen und Klienten nach außen, also dahin zu sitzen sozusagen, wo sie sind, in den Markt, in die Umwelt zu setzen und zu sagen, ah, okay, eigentlich sind wir in dem Kern, in der Führung, in dem Zentrum ja gar nicht sozusagen diejenigen, die die Wertschöpfung leisten oder direkt da in der Verbindung stehen. Daraus folgt, das haben Sie gerade gesagt, natürlich ein anderes Führungsverständnis, also Führung als Dienstleistung dafür sicherstellen zu können, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen guten Job machen können. Das klingt einfach und logisch sozusagen, aber also zunächst mal die Frage, wie sind Sie vorgegangen von einem, 2013 angefangen, warum sind Sie diesen Weg gegangen, das umzustellen und was sind so die wesentlichen Schritte gewesen, die Sie da gemacht haben oder immer noch machen wahrscheinlich?
Auf jeden Fall immer noch machen, das kann ich schon mal vorausschicken. Wir sind da ganz am Anfang und okay. Das ist auch nichts, was schnell geht. Ja, was waren unsere Beweggründe? Das ist auch eine Entwicklung gewesen. Da ist 2017 ziemlich viel zusammengekommen. Wir haben eine Mitarbeiterbefragung gemacht, die doch ein, jedenfalls gemessen an unserer Erwartung, unterdurchschnittliches Ergebnis gebracht hat, was Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen betraf, insbesondere mit Führung. Mhm. Und wir da schon sehr selbstkritisch uns gefragt haben, was muss eigentlich passieren, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Führung zufriedener sind. Ein anderer Impuls kam für mich aus meiner Beschäftigung mit meiner Dissertation über Arbeitsbeziehungen in der Diakonie. Und ich hatte dort für mich einen demokratietheoretischen Ansatz gefunden, von dem aus ich dann auf Frederic Laloux, Reinventing Organizations, gestoßen bin. Dieses Buch hat mich erstmal fasziniert, dass man das auch wirklich jetzt mal ganz anders denken kann und auch nicht nur theoretisierend, wie ich das vorher für mich so versucht habe. Und gleichzeitig fehlte mir aber bei Laloux so die Operationalisierung. Wie kann man denn das jetzt wirklich machen? Weil das war eine sehr anschlussfähige These und Beschreibung, auch seine Unternehmensbeispiele da drin. Es hat also Lust gemacht, sich damit auseinanderzusetzen. Und interessanterweise ist im Regeltermin hier im Haus Bezug genommen worden. Ich habe das Buch, ich will mal sagen, dekorativ auf dem Schreibtisch liegen gehabt. Haben Führungskräfte gefragt, was ist denn das? Und dann habe ich erzählt und dann haben sie gesagt, oh, das ist ja spannend, erzählen Sie mal ein bisschen mehr. Und dann haben sie es selber gelesen und dann haben wir erstmal im Kleinkreis diskutiert und dann kam es 2017 zu einem Führungskräfteklausur, auf der wir uns mit sehr substanziellen Fragen für die Organisation beschäftigt haben. Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und dergleichen. Und da ist deutlich geworden, wir wollen auf jeden Fall die Vielfalt, die wir in uns abbilden, die wollen wir in unser Selbstverständnis auch integrieren. Und was heißt das dann für Führung? Und da haben wir dann angefangen mit der obersten Führungsebene, denn die hat auf einmal gesagt, naja, wenn wir das so sagen, ehrlich gesagt sind wir auch nicht ganz glücklich, wie wir hier eingebunden sind in die Gesamtverantwortung der Organisation. Und dann haben mein kaufmännischer Vorstandskollege und ich uns zurückgezogen und haben gesagt, ja, können wir das anders machen? Sind wir dazu bereit? Und dann haben wir so einen Selbstversuch mit unserer Bereichsleitungsebene begonnen und haben mit denen überlegt, ja, wo wollt ihr mitbestimmen? Und sind wir bereit, diese Entscheidungsmacht mit euch zu teilen? Und das haben wir ausprobiert, das haben wir begonnen. Und dann kam uns das Konzept von Bernd Österreich und Claudia Schröder, das kollegial geführte Unternehmen, zwischen die Hände. Und da gab es dann so Aha-Momente, weil das wurde auf einmal praktisch.
Ganz konkret, ja, genau.
Ganz konkret also, und praktisch, wie man genau das machen kann. Und dann hatten wir 2019, jetzt springe ich ein bisschen, wieder eine Führungskräfteklausur, haben uns mit dem Konzept von den beiden auseinandergesetzt und haben in einem Konsent, das ist ein entsprechendes Entscheidungsverfahren der kollegialen Führung, beschlossen, dass wir uns zu einem kollegial geführten Unternehmen ergebnisoffen entwickeln wollen. Das war also, das war quasi Revolution in Bad Hildesheim, ja, die wir da angezettelt haben.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Und haben dann begonnen, darüber die übrigen Führungskräfte, also wir haben in Summe rund 70 Führungskräfte zu informieren und sind mit denen in einen Austausch gegangen und haben gesagt, wer von euch, welches Team hat Bock drauf, das auszuprobieren, dann meldet euch. Und dann wollten wir drei Pilotteams losschicken und hatten mehr Interessenten als Plätze. Das war natürlich super, da mussten wir auswählen. Und dann haben wir drei Pilotteams gestartet im Herbst letzten Jahres, die dann begonnen haben, kollegiale Führung auszuprobieren. Und gleichzeitig haben wir uns als oberste Führung, als Bereichsleiterkonferenz, also die Bereichsleiter und der Vorstand, auch in den Prozess als Führungskreis mit eingebunden. Das Ganze wird extern begleitet durch Coaching und Prozessbegleitung. Und da probieren wir viel aus und lernen, aber jetzt mal erstmal einen Punkt.
Mhm. Ja, also auch da wieder tausend Sachen drin. Der erste Punkt, Frederic Laloux, dann die Bücher von Bernd Österreich und Claudia Schröder. Also aus meiner Perspektive genau das, was Sie sagen. Das eine macht den Kopf auf sozusagen, sagt, okay, es geht irgendwie anders. Und die anderen, also Bernd Österreich und Claudia Schröder, erklären dann sehr gut dieses irgendwie, ja, also wie geht's denn jetzt genau anders, ja, und das sehr, sehr methodisch beschrieben. Ich setze natürlich die Links zu den Büchern und zu der Homepage und so weiter auch in die Shownotes rein. Wo ich noch dran hänge, Sie hatten die Idee sozusagen, haben das Buch auf den Schreibtisch gelegt, sind darüber ins Gespräch gekommen. Aus meiner Perspektive, wenn ich das betrachte, ist dieser Prozess sozusagen ohne eben die oberste Führungsebene nicht zu gestalten. Ja, also sozusagen diese sagen wir mal, Bottom-up-Bewegungen, die dann irgendwo an die Grenze stoßen, an die gläserne Decke oder Beton oder, keine Ahnung, Stahl, wie auch immer man das halt irgendwie sieht. Aber wie ist es Ihnen denn gelungen? Weil Sie sind ja auch nicht ganz frei in Ihren Entscheidungen. Also sowas wie Aufsichtsrat gibt es ja noch, Mitgliederversammlung und so weiter. Sind die mit eingebunden gewesen von Anfang an oder stehen Sie da jetzt vor der nächsten Herausforderung? Oder weil die könnten ja immer noch sagen, ja, voll die gute Idee, Herr Geier, aber die machen Sie mal nicht bei uns, sondern irgendwo anders.
Das könnten Sie sagen. Also wir haben ja die Herausforderung, dass es hier keinen klassischen Inhaber gibt. Mhm. Der e.V. Wird getragen von seinen Mitgliedern. Und weitere Organe sind in der Tat der Aufsichtsrat und der Vorstand. Zunächst mal zur ersten Frage. Ich bin der festen Überzeugung, wenn das nicht eine klare Bereitschaft seitens der obersten Führung gibt, Geschäftsführung, Vorstand, dann kann das nichts werden. Mhm. Denn da kann viel ausprobiert werden, aber letztlich, wie Sie sagen, ist da so eine Betondecke, ist da ein großer Widerstand. Das beschreiben Bernd und Claudia auch sehr schön in ihrem Buch, dass das im Grunde paradoxerweise eine Top-Down-Entscheidung ist, nach dem Motto, aber nicht wir machen das jetzt und ihr macht das alle, das ist die klassische Welt, sondern die Entscheidung heißt, ihr dürft das machen. Mhm. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wir haben auch gesagt, ihr dürft das machen, aber wenn ihr das nicht wollt, dann machen wir das auch nicht. Mhm. Insofern ist das jetzt kein generalstabsplanmäßiger Prozess der Unternehmensentwicklung, wo wir ein riesiges eine riesige Timeline hätten und wüssten, welcher Schritt wann drankommt. Aber das ist schon entscheidend wichtig und da haben wir uns auch lange Zeit für genommen, uns da auseinanderzusetzen, auch Widerstände zu integrieren, die da sind, die bis heute auch da sind, keine Frage. Ist auch gut, wenn die da sind und noch besser ist, wenn sie artikuliert werden, denn dann kann man da produktiv was mit anfangen und dann bringt das alle weiter. Und haben dann gesagt, wir probieren das jetzt mal wirklich auch klein aus mit 3 Teams. Mhm. Und haben da flankierend natürlich unseren Aufsichtsrat eingebunden, ihn informiert und mit ihm das Gespräch gesucht und sind jetzt an dem Punkt, wo wir gerne einen Schritt weitergehen wollen und das Experiment ausweiten und sagen, wir würden gerne mal probieren, mit einer Organisationseinheit die Kreisorganisation und damit kollegiale Führung komplett in einem Geschäftsbereich samt kollegialer Struktur auszuprobieren. Und da haben wir jetzt gesagt, da bitten wir auch ganz explizit um Erlaubnis bei unserem Aufsichtsrat. Das ist etwas, was wir jetzt beginnen, den Diskurs, jetzt noch im November, der sich da auch noch bis ins Frühjahr reinziehen wird. weil das natürlich für Aufsichtsräte, die ja nicht tagtäglich mit dem Thema in Verbindung steht, auch Zeit braucht, sich damit auseinanderzusetzen.
Das würde ich als Voraussetzungen eigentlich ansehen, oder? Also zu sagen, auf der einen Seite, wir müssen die Führung mitnehmen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre dann zu sagen, okay, klein zu beginnen, so wie Sie gesagt haben, wir machen das mal auf einer Teamebene, 2, 3 Teams, die das mal ausprobieren, die ihre Erfahrungen sammeln als Voraussetzung. Und wo ich noch ein bisschen dran, also und dann die Ausweitung, ja, das, wo Sie jetzt sozusagen dran stehen auf den einzelnen Bereich oder die Organisationseinheit. Gibt es einen Betriebsrat bei Ihnen oder gibt es da so eine Mitarbeitervertretung, so wie das in karitativen Organisationen heißt? Und wie gehen die damit um?
Ja, den gibt es bei uns. Er heißt Mitarbeitervertretung. Kann man sich analog zum Betriebsrat vorstellen. Ist durch das kirchliche Arbeitsrecht nochmal speziell aufgestellt. Aber genau, wie bei Caritas auch. Ja. Wird jetzt aber zu weit führen. Ist nicht unser Thema, die Unterschiede herauszuarbeiten. Aber da haben wir ein Mitbestimmungsgremium der Mitarbeiterschaft. Und unsere MAV ist eingebunden in den Prozess, nachdem wir gesagt haben, wir wollen diese Erlaubnis geben und sagen, ihr dürft das, wenn ihr das wollt, haben wir auch unsere MAV eingebunden. Und die MAV ihrerseits wurde auch gefragt, nachdem sie sich auseinandergesetzt hat mit dem Konzept, wollt ihr dieses Experiment mit uns wagen? Und sie haben glücklicherweise ja gesagt. Und sind jetzt dabei und der MAV-Vorsitzende ist auch Mitglied im Übergangsteam im Steuerkreis für dieses Projekt.
Ja, okay, perfekt, weil also das erlebe ich in einigen Einrichtungen, dass, sagen wir mal, je nachdem, wie der Betriebsrat Mitarbeitervertretung aufgestellt ist, dass es da eben auch Widerstände dagegen kann, also gegen dieses Konzept geben kann, weil natürlich eine gewisse Art von Verantwortung oder ein Anteil von Verantwortung von den Führungskräften in Richtung Mitarbeiter gegeben wird und die, sagen wir mal, Mitarbeitervertretung dann in Anführungsstrichen auch zu Recht sagt, naja, okay, jetzt sollen wir auch noch die Verantwortung übernehmen oder mehr Verantwortung dazu übernehmen und diesen Spagat sozusagen dazu bewältigen, ist, sagen wir mal, eine Herausforderung zumindest. Ja.
Ja, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, Herr Ippe. Das ist in der Tat so. Also wenn wir jetzt kollegiale Führung mal konkret machen, dann heißt das Führung weg von der Führungskraft hin zu Führungsaufgaben, die verteilt werden. Und dann gibt es nicht mehr die eine Führungskraft, die alle Führungsaufgaben auf sich vereint und dafür auch die Gesamtverantwortung trägt, sondern dann übernehmen sehr verschiedene Kolleginnen und Kollegen unterschiedliche Führungsaufgaben und verantworten diese eine Aufgabe. Verantwortung ist auf jeden Fall die andere Seite der Medaille von mehr Selbst- und Mitbestimmung, die dieses Modell ermöglicht. Und das muss man wollen und da muss man es aber auch können. Das ist das Schöne, was Bernd Österreich und Claudia Schröder mit ihrer Kontextbrücke beschreiben. Die finde ich auch als Bild unheimlich brauchbar. Auf der einen Seite muss es das Dürfen geben, auf der anderen Seite muss man es wollen. Und um dann über den Fluss zu kommen, muss man wissen, um was geht es. Man muss also die Sache kennen. Dann muss man es können und dafür braucht es auch Zeit, nämlich Zeit zum Lernen. Und dann gibt es irgendwann auch sowas wie Meisterschaft, die sich ausbildet. Und nur wenn das alles zusammenkommt, hat man eine stabile Brücke von der einen Flussseite auf die andere.
Was die Komplexität auch in dieser, sagen wir mal, Transformation beschreibt, ja, die da dahinter steht, weil auch das begegnet mir ja immer wieder, dass die Leute sagen, ja, mit unseren Mitarbeitern geht das aber nicht. Ja, also das ist tatsächlich irgendwie sowas, wo man immer wieder drauf stößt in Beratungskontexten. Die wollen ja keine Verantwortung übernehmen. Und meine Antwort dazu ist immer, naja, die haben es auch bisher noch nie gelernt. Ja, also wirklich so eben diese Brücke, die sie geschildert haben, zu beschreiten. Und das finde ich, macht so deutlich, okay, es ist wirklich ein Weg, der gemeinsam beschritten werden muss, der nicht mal eben von heute auf morgen da ist, gerade bei bestehenden Organisationen und gerade bei Organisationen ja in ihrem Kontext mit 900 Mitarbeitern, das ist ja jetzt nicht mal eben so gemacht.
Das ist auf jeden Fall ein Weg und auch ein Lernweg, ein individueller. Und das kann ich Ihnen sagen, auf allen Ebenen. Also was ich in den letzten Jahren lernen durfte, auch lernen musste, hatte ich mir so gar nicht ausgemalt. Das ist das. Also ich muss natürlich lernen abzugeben, ja, und zu teilen. Und die Kolleginnen und Kollegen müssen lernen, sich die Dinge zu ziehen und Verantwortung zu tragen. Und das braucht Zeit. Also wir haben das in den Piloten gesehen. Zuerst wurden sich all die Dinge gezogen, die wir ehrlich gesagt schon immer verteilt hatten. Ja, wo ein Team ja schon immer auch an Themen mit dran war und mit einbezogen wurde. Also ist ja nicht so, dass Partizipation ein Fremdwort bislang bei uns war. Und natürlich hat man gefragt, wer organisiert das und wer macht bei dem mit? Und dann machen wir noch einen Arbeitskreis dafür und dann kriegen wir was weiß ich hin. So, und jetzt geht's aber ans Eingemachte, weil jetzt sagt auf einmal die Führungskraft, das ist schön, das ist gut. Aber ich stelle euch jetzt mal meine Aufgaben zur Verfügung. Wer macht denn jetzt die Dienstplanung? Wer übernimmt denn die Verantwortung für die Wirtschaftsplanung, für unser Teambudget? Wer macht denn das Einstellungsverfahren? Wie gehen wir denn um mit den Jahresmitarbeitergesprächen, die ich mit euch führe? So, und jetzt sind die Kolleginnen und Kollegen natürlich mit Themen auf einmal konfrontiert, die bislang nicht Teil ihrer Aufgaben waren. Und da ist es gut, dass es eine externe Begleitung gibt, dass man das miteinander reflektiert und dass man kleinschrittig vorgeht, wirklich Schritt für Schritt, nicht sofort alles, sondern ich traue mir zu, das auszuprobieren, wenn ich dich fragen darf. Ja, und die Führungskraft ist ja noch da, zu sagen, genau, wir machen das jetzt zusammen, du übernimmst die Aufgabe und ich stehe dir als Coach zur Verfügung, bis du sagst, ich kann das. Und dann ziehe ich mich aus der Sache auch raus. Und das beginnt jetzt langsam und das ist gut, weil wir jetzt bei den echten, ich sag mal jetzt, Entschuldigung, aber den echten bei der echten Führungsarbeit angekommen sind. Und das in den Piloteinrichtungen, in den Pilotteams jetzt beginnt, dass die Führungskraft lassen muss von ihren Aufgaben und die anderen die Führungsaufgaben ziehen müssen.
Ja, aber also eben wirklich lassen muss. Ich glaube, das ist ja ein Unterschied dabei. Eben das, was Sie geschildert haben, ist ja, dass gerade in sozialen Einrichtungen kennt man das ja, alle reden irgendwie mit sozusagen. Ja, irgendwie bei ganz vielen Arbeitskreisen, so wie Sie es geschildert haben. Also das gibt's ja. Ist ja nicht so, dass irgendwo immer nur eine Führungskraft alleine sozusagen sitzt und im stillen Kämmerlein sozusagen Entscheidungen trifft. So, das ist ja da nicht so. Aber dann dieses Übergeben der Verantwortung tatsächlich, also wirklich dann zu sagen, auch für Aufgaben wie, Sie haben es gesagt, Einstellungsprozess beispielsweise, wer soll denn eigentlich hier mitarbeiten oder andere, was weiß ich, Zielfindungsprozesse für das einzelne Team und so weiter, diese Verantwortung wirklich abzugeben. Dazu stellt sich mir die Frage, gibt es aus der Perspektive, ich weiß nicht, ob Sie da schon sind oder ob das ein Thema ist, gibt es da rechtliche Fragestellungen? Also, weil es gibt ja in einigen Bereichen tatsächlich sozusagen, ja, die Geschäftsführung hat diese und diese Verantwortlichkeiten, die sie nicht mal eben einfach abgeben kann, ja, weil sie da einfach, ja, also sie haften persönlich für bestimmte Aspekte, die in ihrer Organisation passieren. Gibt es diese Grenzen? Weil das hört man ja oft, ja, Einstellung muss ich aber als Führungskraft machen oder da können wir gar nicht anders und so weiter und so weiter. Also wo sehen Sie da arbeitsrechtlich vielleicht Herausforderungen?
Da sind auch Grenzen drin. Wir neigen nur dazu, sie ziemlich eng zu setzen.
Ja. Lieber erst die Grenze anstatt die
Lieber erstmal die Grenze, weil dann kann ja nicht so viel aus dem Ruder laufen oder ich habe es besser im Griff. Das ist ja die alte und vermeintliche Logik, dass das klappen könnte. Also bei 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnte ich das im alten System aber ehrlich gesagt auch nicht. Ne? Da gibt's dann die Führungskräfte als Vertreter der Geschäftsführung, wo man sagt, das sind dann ja wenige und das kann ich dann vielleicht noch ein bisschen besser kontrollieren. Ja, da gibt es Grenzen, die besteht aber letztlich nur darin, dass der rechtliche Vertreter des Vereins den Arbeitsvertrag unterschreiben muss, weil er sonst nicht rechtswirksam geschlossen ist. Ansonsten ist es doch völlig wäre es doch völlig unlogisch. Warum kann eine definierte Führungskraft dritter Ebene sagen, den Kollegen, die Kollegin stellen wir ein, hat sich im Bewerbungsverfahren als kompatibel und bestmöglich qualifiziert erwiesen und nicht das Teammitglied XY.
Die dann mit dem auch noch zusammenarbeiten, ja, im Gegensatz zu gegebenenfalls Führungskraft. Ja.
Und das auch noch. Also insofern, wer diese Führungsarbeit leistet, die Führungskraft aus der Positionsverantwortung heraus oder die Kollegin aus der Führungsaufgabe heraus, ist rechtlich gesehen überhaupt gar keine Schwierigkeit. Solange der Arbeitsvertrag nachher rechtswirksam geschlossen wird. Und dann ist bei uns ja das Mitbestimmungsverfahren einzuhalten. Also die MAV hat bei Einstellungen ja auch ihre Rechte, die zu wahren sind. Und letztlich unterschreibt dann der Vorstand den Arbeitsvertrag. Aber das ist in der Regel ja ohnehin pro forma, weil wir an den vielfältigen Einstellungsverfahren operativ ja sowieso gar nicht beteiligt sind. Das Modell allerdings, was jetzt reinkommt mit der kollegialen Führung, arbeitet schon anders, als wir sonst in der sozialen Arbeit gewohnt sind, Beteiligung zu organisieren. Sie haben es angedeutet, Herr Ipe, da will ich noch mal kurz drauf zu sprechen.
Gerne.
Alle reden bei allem mit und entscheiden über alles. Das ist so eine gewisse Idealvorstellung. Und ich will gerne zugestehen, dass wir einen Hang haben, das auch zu organisieren, zumindest im Rahmen der Mitberatung. Kollegiale Führung tickt da anders. Und das ist etwas, was wir auch lernen müssen und noch immer lernen. Kollegiale Führung ist nicht kollektive Führung. Nicht alle entscheiden über alles. Es ist nicht alles eine Teamentscheidung und schon gar nicht im Konsens. Sondern kollegiale Führung heißt, wir verteilen die Führungsarbeit. Und indem wir jemanden mandatieren, diese Führungsarbeit für uns zu leisten, erlauben wir ihm auch Entscheidungen zu treffen, an die wir uns halten müssen.
Finde ich total spannend. Ja, also in dem Buch beziehungsweise auch auf der Homepage, auch da die verlinke ich natürlich dazu, zu kollegialer Führung, gibt es ja diese Entscheidungswerkzeuge, die auch beschrieben sind, alleine zu öffnen, dass es mehr Möglichkeiten gibt, Entscheidungen zu treffen, eben ja, Konsens haben Sie schon angesprochen, also größere Entscheidungsverfahren, die auf Widerständen basieren und nicht auf der Zustimmung oder dieser konsultative Einzelentscheid, also jemand wird beauftragt, ebenso wie Sie es geschildert haben, mit der entsprechenden Entscheidung das zu treffen. Alleine diese Optionen, die da sind, eröffnen da ganz, ganz viel und wir sagen, ja, klassisch, ein bisschen überspitzt formuliert oder ein bisschen auch unterkomplex formuliert. Wir sagen immer, ja, wenn alle dafür sind, ja, so, dann können wir damit irgendwie gut weiterkommen, wobei es dann immer irgendwie auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herausläuft. Das, was Sie gesagt haben, setzt aber, und auch das erlebe ich in vielen Organisationen, ein Commitment voraus. Also, wenn wir diese Entscheidung treffen, halten wir uns auch tatsächlich an diese Entscheidung. Das finde ich schon, klingt ein bisschen einfach, ja, so, aber in Teams und Organisationen erlebe ich das oftmals nicht so. Also wie gelingt es, das ist vielleicht die Frage dahinter, wie gelingt es, dieses Commitment herzustellen, sich tatsächlich an die Entscheidungen zu halten?
Also ganz wichtig ist, explizit zu machen, wer welche Entscheidungen wie trifft. Das haben wir auch gelernt. Wenn wir das nicht wirklich machen, dann rutscht man ganz schnell wieder in alte Muster. Ein Werkzeug dafür ist das Delegationsboard, wo man das wirklich aufschlüsselt, sichtbar macht. Und das kann man auch verändern. Das heißt, am Anfang geht man da vielleicht etwas vorsichtiger vor und gibt noch nicht so viele Entscheidungen frei oder sagt, die Entscheidung kannst du treffen, aber berate dich vorher mit XY dazu, das wäre dann ein konsultativer Einzelentscheid, bis hin zu, wo gibt es ein Vetorecht und wer darf das ausüben? Dass das also ganz transparent ist, das ist eine grundlegende Voraussetzung. Und die andere grundlegende Voraussetzung, damit das gelingt, ist, dass es Retrospektiven und Reviews gibt, also Evaluation, könnte man sagen, der Zusammenarbeit und des Prozesses, wo wir das Lernen organisieren, also wo wir einander Feedback geben, wo wir sagen, also uns einander auch sagen können, hier haben wir doch gesagt, dass der und der für uns die Entscheidung trifft, aber ehrlich gesagt, in den letzten 3 Meetings mussten wir feststellen, da mischen sich 1000 Leute in die Entscheidung ein. Oder das ist ja gar nicht so umgesetzt worden, wie wir gesagt haben. Also sehr, da profitieren wir von, sehr in kurzen Abständen diese Reflexionsphasen auch wirklich zu nutzen. Da haben wir am Anfang ein bisschen geschludert, ja, das haben wir eher nicht gemacht. Und mussten jetzt feststellen, dass uns dadurch einfach auch ganz viel, was wir hätten lernen können, zu spät aufgegangen ist. Also das kann ich nur empfehlen, das wirklich ernst zu nehmen und regelhaft diese Reflexion miteinander einzuüben. Verändert auch die Kultur der Zusammenarbeit und eigene Haltung. Also hat viele Nebeneffekte auch.
Ja, finde ich ganz spannend, weil es sind ja also von den Grundideen oder den Prinzipien, die da dahinter stehen, eigentlich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, klassisch sozialarbeiterische Methoden, die oftmals angewandt werden, also Konfliktgespräche, Gesprächsführung, die damit reinkommt und so weiter. Die Feststellung dann aber dabei ist, dass wir in unseren Organisationen mit unserer eigenen Zusammenarbeit es damit wahnsinnig schwer haben. Und dann diese Methoden, ja, die dann dahinter liegen, eben, Sie haben es gesagt, Retrospektiven und die, ja, also auch wirklich Feedback-Themen, die dann mit reinkommen oder auch Methoden, die dann mit reingehen, wahnsinnig hilfreich sind. Obwohl wir es in Anführungsstrichen eigentlich können sollten, sozusagen. Ja, das ist immer so, also meine Aussage ist immer so, ja, eigentlich wären soziale Organisationen die perfekten New Work, wenn man das unter diesem Begriff sehen will, New Work Vorreiterorganisationen, weil die ganzen Prinzipien kennen und haben wir. Wir wenden sie gegebenenfalls für unser Klientel an, aber nicht unbedingt für uns selber in unseren eigenen Arbeitsumgebungen. Was ich ganz interessant finde, woran das liegt. Ja? Also warum schaffen wir es oftmals nicht, sozusagen in den eigenen Einrichtungen so arbeiten zu können, wie wir es mit unserem Klientel nach außen wollen oder eigentlich das auch fachliche Rahmenbedingungen sind, sozusagen. Bitte.
Ja, These dazu. Ja. Vielleicht etwas gewagt, aber wir haben ja in der sozialen Arbeit eine gut verankerte Skepsis gegen Organisationstechnologien. Mhm. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Das hat was mit dem professionellen Selbstverständnis der Berufsgruppen zu tun, die in solchen Organisationstechnologien eine zu starke Einschränkung ihrer Freiheit sehen, die sie benötigen, um die soziale Dienstleistung, die wir hatten schon gesagt, Interaktionsarbeit ist im Kern, leisten zu können, und misstrauen da eher Struktur und Vorgaben. Und das muss man sagen, kollegiale Führung ist keine Selbstüberlassung, sondern da spielen Organisationstechnologien eine große Rolle, nämlich in Form von expliziten Instrumentarien, von Feedback geben bis zu Entscheidungswerkzeugen.
Ja, das Ärgerliche ist ja für die soziale Arbeit, also sehr grob gesprochen, oder auch für Gesundheitsbereiche, die, glaube ich, eine ähnliche Grundhaltung hinten dran haben, dass die Vorgaben zur Einhaltung bestimmter Standards dann von außen vorgegeben werden. Mhm. Ja, also die Kostenträger dann sozusagen sagen, ja, wenn ihr das selber nicht auf die Reihe kriegt, nachzuweisen, wie ihr hier zusammenarbeitet, dann führen wir das mit lustigen Qualitätsmanagementprozessen und so weiter ein, die gegebenenfalls mit der eigentlichen Arbeit dann überhaupt gar nichts mehr zu tun haben, also wo wir uns sozusagen ins eigene Fleisch schneiden, dadurch, dass wir eher, sagen wir mal, die Organisationstechnologien ablehnen, die dann von außen aufgedrückt bekommen. Ja, so dazu, da wäre sozusagen die Anwendung von solchen Möglichkeiten, Methoden, Tools, wie in der kollegialen Führung ja viel vorgegeben sind, deutlich hilfreicher, um da gute Wege gehen zu können.
Auf jeden Fall. Und die sind dynamisch einsetzbar. Mhm. Die geben zwar einen Weg vor und damit formalisieren sie, aber das, was thematisiert wird und was auch als Ergebnis kommt, das ist sehr individuell und äußerst hilfreich. Also wir sind sehr erstaunt über die Möglichkeiten, die der Einsatz dieser Instrumente ermöglicht. Aber das ist schon eine harte Arbeit an sich selbst, dann auch konsequent mit diesen Instrumenten zu arbeiten und das nicht dann aufzuweichen, sondern dran zu bleiben.
Das führt vielleicht ein bisschen so zu diesem Blick zur heutigen Zeit und vielleicht dann auch ein bisschen in die Zukunft rein. Aber zur heutigen, also ja, den Blick, woher, also warum sind Sie sozusagen auf diese Idee gekommen, den hatten wir ganz am Anfang. Nochmal auf die aktuelle Situation. Also ich meine, ich sitze zumindest im Homeoffice, jetzt Corona-Zeit, zweite Welle, Krisenmanagement sozusagen oder ja, also wir hatten das bei uns an der Hochschule, Krise, die dauert jetzt seit März an, mit der Feststellung dabei, wir können gar nicht mit den üblichen Krisen sozusagen Logiken daran gehen, weil die Krise so lang ist, in der wir uns jetzt gerade bewegen. Aber sehen Sie da für das Bad Hildesheim, sagen wir mal, überkollegiale Führung, andere Möglichkeiten auch mit dieser Krise umzugehen? Haben Sie da schon Erfahrungen oder ist es da noch vielleicht auch zu sehr am Anfang, da drauf gucken zu können?
Erstmal mussten wir feststellen, wir sind mit der kollegialen Führung in die Krise geraten angesichts der Corona-Pandemie, weil das doch sehr plötzlich kam und es ja auch sehr massive staatliche Eingriffe und Vorgaben gegeben hat. Ich sag mal so, es ist ja sehr viel Paternalismus zum Einsatz gekommen und das hat so ein junges Pflänzchen wie kollegiale Führung bei uns auch erstmal ganz schön in Mitleidenschaft gezogen. Zunächst unbewusst, denn es hat auch hier bei uns ein klassisches Krisenmanagement eingesetzt. Und auch ich habe eine klassische und mittlerweile auch mir zwar sehr vertraute, aber alte Führungsrolle wieder angenommen. Und das ist auf fruchtbarem Boden gestoßen. Ja, weil in dieser Ungewissheit der Krise waren eigentlich alle dankbar, dass einer sagt, ich übernehme die Verantwortung, aber dann nehme ich mir auch heraus zu sagen, was richtig und was falsch ist, um es mal verkürzt darzustellen. Und ich musste dann immer feststellen, was machst du denn da eigentlich? Wir hatten uns auf kollegiale Führung committed. Es gibt doch da Instrumente, warum kommen die denn jetzt hier überhaupt nicht zum Einsatz? Mhm. Und dann haben wir das miteinander kritisch reflektiert. Alle haben sich an die eigene Nase gefasst und haben gesagt, ja, da ist irgendwas uns aus den Händen geglitten. Aber ehrlich gesagt, wir sind jetzt mit so viel tausend anderen Themen zugange und wir brauchen da eine strikte Führung. Wollen wir das wirklich machen? Und da waren wir so richtig in der Krise und haben uns aber zum Glück dann nochmal darauf verständigt zu sagen, doch, wir wollen das. Mhm. Und wir packen das jetzt auch wieder an und gestalten jetzt Krisenmanagement tatsächlich mit den Werkzeugen der kollegialen Führung. Und das läuft ebenso. Mhm.
Ja, finde ich spannend. Also weil, sagen wir mal, Organisationsentwicklung in diesem Transformationskontext setzt ja grundsätzlich schon mal voraus, dass man sich mit der Organisation in eine gewisse Instabilität reinbegibt. Also ja, es verändert sich was, es werden Dinge in Frage gestellt, bei Ihnen dann in dem Kontext tatsächlich, ja, sagen wir mal, große Dinge, ja, also Führungsverständnis, wie gehen wir damit um? Und dann kommt die Pandemie-Krise hinzu, wodurch die Instabilität dann gegebenenfalls so groß ist, dass man sofort wieder zurückfällt, so wie Sie es geschildert haben, auf das, was man wenigstens zumindest an einigen Punkten kennt. Ob das gut ist oder schlecht, ist erstmal eine andere Frage.
Sei dahingestellt,
ja. Genau, ja, man kennt es zumindest, also greift man dazu. Und dann dieses Commitment wieder zu haben, zu sagen, okay, lass uns doch dranbleiben an diesem Thema, das setzt ja tatsächlich schon einiges voraus. mit dem Blick in die Zukunft, sagen wir mal, gegebenenfalls hört diese Pandemie ja irgendwann wieder auf oder beziehungsweise kommen wir in ein neues Normal, keine Ahnung. Aber wenn Sie so, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre in die Zukunft gucken, wie strukturiert sich das Bad Hildesheim dann? Wie leben Sie Führung? Wie leben Sie Zusammenarbeit? Wohin geht's dabei? Haben Sie ein Bild vielleicht?
Ja, also wir haben das Zukunftsbild gezeichnet, dass wir ja das Bad Hildesheim Ergebnis offen zu einem kollegial geführten Unternehmen entwickeln wollen. Und wenn wir das auszeichnen, dann würde das in 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren bedeuten, wir haben immer mehr verteilte Führungsarbeit. Wir haben immer weniger Führungskräfte. Wir entwickeln uns hin zu einer Kreisorganisation, also das Netzwerk nochmal in eine ganz andere Struktur gebracht. Wir haben die Führung, die vom Kunden, vom Nutzer unserer sozialen Dienstleistung über die wertschöpfenden Teams vor Ort in die Organisation hineinläuft. Wir haben zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne Führungsaufgaben und damit Führung übernehmen und die Verantwortung dafür tragen. Und wir ermöglichen, das ist uns am allerwichtigsten, dadurch aus unserer Sicht bestmöglich Teilhabe für Menschen mit Behinderung, denn das ist unser Kern, das ist unser Auftrag. Und wenn wir Menschen mit Behinderung dabei begleiten, selbstbestimmt teilzuhaben an ihrem gesellschaftlichen Leben, dann sollten wir als Organisation nach Möglichkeit natürlich auch größtmögliche Teilhabe der Organisationsmitglieder gewährleisten, denn die sind es ja letztlich, die dann assistieren dabei, dass Menschen selbstbestimmt ihr Leben gestalten.
Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, mehr Schlusswort brauchen wir hier an der Stelle nicht. Herr Geier, herzlichen Dank für die Zeit.
Vielen Dank für das tolle Gespräch, Herr Epe.
Gerne. Autonomie und Selbstbestimmung. Nur ganz kurz der Hinweis dazu, wer sich für die internationale Definition sozialer Arbeit interessiert, findet die beim DBSH, beim Deutschen Berufsverband für Soziale Arbeit und Heilpädagogik, auf der Website. Und da steht genau das drin, also die Stärkung von Autonomie und Selbstbestimmung als Ziel sozialer Arbeit zu einem Teil. Es gibt noch andere Sachen, die da mit drinstehen. Und eben mit dieser Fragestellung dazu, naja, wie kann man Menschen dabei begleiten, autonom und selbstbestimmt ihr Leben zu leben, wenn man selber nicht selbstbestimmt handeln kann. Entsprechend ist dieses das Handwerkszeug, das die Organisationstechnologie, wie Herr Geier das genannt hat, kollegiale Führung wunderbar geeignet, Selbstbestimmung und Autonomie auch auf Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Organisationen zu steigern. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Ich hoffe, du konntest einen Einblick in kollegiale Führung nehmen, interessierst dich für die Themen, die damit zusammenhängen. Ich habe einige Links in den Shownotes natürlich drin. Und jetzt bleibt mir nur noch ganz zum Schluss übrig, dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie gesagt, viel Spaß beim Fahrradfahren zu wünschen oder beim Bügeln. Kommt immer ganz drauf an, wo du gerade den Podcast hörst. Nur noch kurz der Hinweis, vielleicht ganz abschließend dazu, zu dem Link, falls du mich unterstützen willst. Das gibt's natürlich auch in Episode oder in Staffel 2, die Möglichkeit dazu. Der Link zu dem PayPal-Account, der ist natürlich offen für Spenden und für ein paar Geldmittel dahinter. Das nur so als kleiner Hinweis. Jetzt aber, ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüss.